Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier dreht sich alles um das Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wie geht das mit dem Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wie finde ich Erfüllung in dem, was ich tue? Darüber und über vieles andere mehr spreche ich mit den Stars. Ich bin Sören Jansen, Musikmanager und Life- und Business-Coach. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute ist Schauspieler Markus Ertet unser Gast. Man kennt ihn aus Erfolgsformaten wie Tatort, Der Alte, Wapo Bodensee oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und er hat sogar schon einmal in Indien einen echten Bollywood-Film gedreht. Er ist außerdem Veranstalter für Hindernisläufe, Kampf- und Extremsportler und Teamweltmeister im Extremhindernislauf. Wir sprechen natürlich genau über diese Extremsituation und wie man daraus für sein Leben lernen kann. Außerdem sprechen wir über Idealmenschen und wie wichtig es ist, sich ein positives Umfeld zu gestalten. Vielen Dank an Böse Entertainment, www.böse.biz, an Newstar Media und Mika Office. Viel Spaß mit Markus Ertelt. Willkommen im Starflüsterer Podcast, Markus Ertelt. Hallo, lieber Markus.
Grüß dich sehr, freue mich sehr dabei zu sein.
Wo störe ich dich, beziehungsweise wo sitzt du gerade? Wahrscheinlich auch im Lockdown.
Ich sitze im Lockdown nahe Stuttgart und habe einen wunderbaren Blick aus dem Fenster und sehe eigentlich nur Wolken und ein bisschen Schnee.
Ah, okay. Ja, wir hier in Berlin haben auch Schnee aktuell. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, weil das wäre ja viel zu unlustig.
Ich habe mir ja auch den Strand ausgesucht für unser Gespräch.
Genau, wir, also für unsere Hörer, wir haben lustigerweise jeder ein virtuelles Zoom-Bild. Markus hat einen Palmenstrand und ich die Golden Gate Bridge. So, wir sind total im Urlaubsmodus, im Urlaubsfeeling. Und das ist natürlich jetzt auch die perfekte Überleitung, denn in deiner Biografie steht Bollywood drin. Du warst in Indien. Habe ich das richtig gelesen? Das, du hast einen Film gedreht.
Ja, ich habe einen Film gedreht, ein grandioses Projekt 2016, 2017. Und da habe ich fast ein halbes Jahr mit Unterbrechungen in Indien verbracht.
Und in welcher Stadt wart ihr?
Die erste Station für mich war Hyderabad. Befindet sich die weltgrößte Filmstadt. Und dann war ich noch in Mumbai, in New Mumbai. Und dann nochmal ein, zwei kleinere Städte, da kann ich dir jetzt gar nicht mehr den Namen zu sagen, aber es war ja eine wunderbare Zeit dort.
Ja, weil das ist total spannend. Ich war auch mal in Mumbai und das ist ja da, also wer noch nie dort gewesen ist, fahrt dahin, weil man erlebt eine komplette Kultur, die man, gut, man kennt sie aus dem Film hier und da, vielleicht auch aus dem Bollywood-Film, aber die sind ja nochmal ganz anders als das, was da tatsächlich abgeht. So, ne? Also ich habe nur noch gestaunt teilweise, was ich da erlebt habe alles.
Ging mir nicht anders. Ich hatte so von Hörensagen, kannte ich so ein bisschen von meiner Frau, die arbeitet bei Lufthansa als Flugbegleiterin und hat mir immer wieder erzählt, ich war zum ersten Mal 2016 dann selbst vor Ort und ich muss auch schon sagen, das hat mich umgehauen. Diese Gegensätze, auf die man da trifft, ne, diese unfassbare Armut auf der einen Seite, ne, die man sieht direkt, wenn man aus dem Flughafen kommt, mit dem Taxi in die Stadt fährt, Menschen, die direkt an der Autobahn leben, ihr ganzes Leben da verbringen, mit der ganzen Familie, mit allem Hab und Gut. Und dann fährst du 500 Meter weiter und wirst dann selber in ein prunkvolles Hotel eingebucht. Und irgendwo existiert alles so nebenher. Und diese unfassbare Menge an Menschen auch auf den Straßen, da habe ich kurz gebraucht, das muss ich schon sagen. Aber es war ja unglaublich. Also auch Mumbai, so wir waren in Juhu Beach, war mein Hotel. Mhm. Da war es nicht weit zum Strand, da habe ich auch immer mal wieder vorbeigeschaut und ja, auf dem Weg dahin läuft man dann durch einen Markt. Na, es ist halt anders als bei uns, der Wochenmarkt in der Hitze. Das war schon krass, ja, es war wirklich krass.
Ja, total spannend. Und wie kam es dazu, dass Bollywood bei dir an der Tür geklopft hat? Oder wie kann man das verstehen?
Das war eine Verkettung von wunderbaren Zufällen. Ich habe 2008 was für Action Concept gemacht. Das ist die Produktionsfirma von Alarm für Cobra 11.
Ja.
Und die hatten einen Serienableger davon. Muss ich gerade überlegen, wie die Serie hieß. Na, wenn es mir noch einfällt, sage ich es noch.
Okay.
Auf jeden Fall gab es da mehrere Kampfszenen. Ich war gebucht als Schauspieler für so eine Art Cage Fighter. Und der Stunt-Coordinator, mit dem wir das einstudiert hatten, hat seinen Fokus primär auf Indien gelegt. Also er ist dort, wird da regelmäßig gebucht als Stunt-Koordinator für diese Filme, weil da passiert gerade sehr, sehr viel im Bereich Action in Bollywood. Und da hat er sich schon einen ziemlich guten Namen gemacht. Und dann lag ein Projekt auf dem Tisch, Shibai, so heißt auch der Film. Da hatten sie einen gesucht, einen Europäer, einen Amerikaner. Das, die Umschreibung war eigentlich, hätte auf jeden zutreffen können, der irgendwo mitteleuropäisch aussieht oder amerikanisch aussieht. Der sollte aber die Eigenschaft mitbringen, dass auf der einen Seite sehr nett wirken kann und auf der anderen Seite aber auch ein echt, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein fieses Arschloch spielen kann und gleichzeitig eben auch viele Fight-Skills mitbringt. Denn es gab sehr, sehr viele Kampfszenen. Und da hatte ich das Glück, dass da an mich gedacht wurde. Und dann lag ich da tatsächlich in Mumbai auf der Produktionsliste, lag da auf dem Tisch. Und dann kam tatsächlich aus Indien eine E-Mail, die direkt an mich ging. Und ich dachte erst, ja, wie so eine Spam-E-Mail. Ne? Ich habe den Spam-Ordner gelegt, habe es aber aufgemacht und dachte mir so, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Schreib doch mal zurück. Und dann hat es keine 2 Tage gedauert. Dann hatte ich das erste Skype-Telefonat mit dem Regisseur und so ging das dann sein Gang. Stefan Richter heißt der Action-Regisseur aus Deutschland.
Krass. Ja, super spannend. Das ist total krass, weil du bist ja Schauspieler, Stuntman, Extremsportler, wenn man dich mal so betrachtet. Das sind ja, und dann Bollywood, also das ist ja bestimmt eine wirkliche Erfahrung gewesen.
Das war wirklich großartig. Ich würde mich jetzt nicht als Stuntman bezeichnen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Beruf dort vor Ort erst wirklich kennengelernt, weil ich sehr viel Zeit mit den Stuntleuten dort verbracht habe. Und das ist ein umfangreicher Beruf, ja. Also da will ich nie von mir behaupten, dass ich das bin. Ich kann sehr viele Dinge selber machen, also gerade was vom Kämpfen anbelangt. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viele Jahre Kampfsport betrieben habe, aktiv. Ja. Und auch, wie du schon gesagt hast, viel Sport treibe. Aber diese ganzen Skills, die ein Stuntman dann mitbringen muss, um sich auch so nennen zu dürfen, da gehört ja wirklich unglaublich viel noch dazu. Also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen und sagen, ich bin auch Stuntman. Ich bin Schauspieler, der Stunt-Skills mitbringt, sagen wir mal so.
Genau, da unterscheidest du dich auf jeden Fall von vielen deiner Kollegen, die das nicht machen, die sich immer dubeln lassen.
Ja, ich bin ja froh. Also für alles, was ich tun kann, das ist in Deutschland ja nicht unbedingt so einfach. Wir haben einfach nicht diese Actionfilme, die Bollywood dreht oder die vielleicht auch die Engländer machen oder die Amerikaner natürlich nach wie vor. Da bin ich hier ein bisschen auf verlorenem Posten, leider. Ja.
Super. Wenn wir mal so deine Bio durchlesen, da steht drin so 3 Schlagworte: Denken, Fühlen, Handeln sind so deine Dinge, die du danach lebst, danach richtest du dich aus. Welche Motivation verbirgt sich dahinter? Weil viele Leute, die fühlen ja beispielsweise gar nicht. Die denken einfach nur, fühlen ist für die überhaupt gar kein Thema. Und Handeln kommt dann sowieso irgendwann. Aber gibt es irgendeine Motivation, die bei dir dahinter steht, wenn man jetzt diese 3 Worte mal in den Raum wirft?
Ja, ich bin halt jemand, der von Grund aus gerne erlebt. Und das ganz bewusst. Das war für mich auch der Einstieg, wenn ich das kurz machen darf, in den Extremsport. Zu schauen, was bin ich überhaupt in der Lage zu leisten, ne? Auch von körperlicher Seite her. Das ist ja der erste Punkt. Das ist das Erste, was vielleicht nachlässt. Und dann kommt eben der Kopf ins Spiel. Und das liebe ich beim Extremsport, dass man ab einem gewissen Punkt, dass man erstmal denkt, man kann nicht mehr, man ist fertig, man will nicht mehr, man will aufhören am liebsten. Und es aber dann immer noch irgendeine Möglichkeit oder irgendwas in uns gibt, dass es uns weitermachen lässt und eben nicht aufgeben lässt. Und das habe ich über den Extremsport kennengelernt. In einem Leben immer wieder an einen Punkt Zero zu kommen, wo man das Gehirn irgendwo, ich nenne es mal, ausschalten kann und dann eben weiterzumachen. Und dann erfährt man eben doch nochmal vieles, vieles über sich selbst. Wie reagiere ich in einer Situation, wo man einfach denkt, die Welt geht unter, man kann nicht mehr, man ist kaputt, man will eigentlich nicht mehr. Wie reagiert man auf andere Menschen? Wie geht man mit anderen Menschen in so einer Situation um? Hat man noch Empathie für andere Menschen? Wie geht man selber damit um? Und man versucht dann irgendwo sich da durchzuschlängen und eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich auch das, was ich dann in mein normales Leben mitnehmen kann und was ich auch eigentlich schon immer gemacht habe. Das, klar, der Beruf als Schauspieler bringt halt Absagen mit sich. Er bringt immer Tiefschläge mit sich und damit muss man einfach umgehen. Nicht, dass ich das gerne mache, aber ich habe für mich einen Weg gefunden und das kann ich sagen, habe ich irgendwo über den Sport gefunden. Ich definiere mich selber den Sport. Das ist ein großer Teil von mir. Und der Sport hinten eigentlich dann auch über solche Entscheidungen dann, wenn sie nicht positiv waren, drüber hinwegzukommen.
Ja, super spannend, weil ja, ich sag mal so, das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität, das ist ja von den Motivationsforschern herausgefunden, liegt das ja tatsächlich in unserer DNA. Und das heißt, entweder du hast da ganz viel von drin liegen, ganz wenig oder irgendwo im Durchschnitt. Aber trotzdem kann jeder richtig viel Gas geben und Sport treiben, wenn es drauf ankommt. Aber es ist ja nicht jeder so veranlagt, dass er es jeden Tag machen muss und da richtig in die extreme Situation zu gehen. Aber was du sagst, ist total spannend, dass du tatsächlich durch den Sport dich selber besser kennenlernst und Dinge erfährst, die du sonst vielleicht nicht erfahren hättest oder erfahren würdest generell.
Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch sehr spannend zu sehen, zu sagen, pass auf, es ist ja noch ein Unterschied zu sagen, ich bin jetzt ein sehr sportlicher Mensch, ja, ich denke, ich bin leistungsfähig, aber, und das sieht man halt auch, kann man im Extremsport sehen, dass es Menschen sind, die vielleicht von sich gar nicht überzeugt sind, dass sie diese Bewegung in sich haben, dass sie diesen Willen in sich haben, aber dann durch eine extreme Situation, ein negatives Beispiel ist, schau dir die Flüchtlingsströme an, was sind das für Menschen, ne? Und die aber dann in der Lage sind, mit so einer Situation zu überleben, klarzukommen, irgendwo sich trotzdem noch eine Perspektive zurechtzulegen und dann den Weg zu Ende zu gehen. Ja, die laufen ja stellenweise Tausende von Kilometern mit Kindern. Das sind Frauen, das sind ja keine Extremsportler. Das sind, ich sag mal, Menschen, die versuchen, aus ihrer wirtschaftlichen Lage zu fliehen, aus einer Notsituation herauszufliehen und dann aber über sich hinauswachsen. Das finde ich unglaublich. Also zu was der Mensch in der Lage ist, wenn er muss, oder wenn es halt, ja, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Na, man muss sich nur darüber bewusst werden.
Absolut, ja, das wissen die meisten ja nicht, denn uns geht es gut, der Gesellschaft geht es mehr oder weniger gut und jeder lebt so vor sich hin und kommt ja oft nie an die Situation, dass es total extrem ist und irgendwo, wenn du da, also ich habe ja auch gelesen, du hast ja Tough Mudder gemacht und das geht ja auch, glaube ich, mehrere Tage, oder?
Also genau, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Der World's Toughest Mudder, das ist der Lauf, den du gerade angesprochen hast. Ja. Das ist ein Wüstenlauf, der über 24 Stunden ausgetragen wird.
Ja.
Im Grunde geht es darum, so möglichst viele Runden zu laufen. So viele, wie man schafft. Das sind 5 Meilen, eine Runde, gespickt mit 21 Hindernisse. Und man muss halt zurechtkommen, erstmal mit den äußerlichen Bedingungen. Du hast tagsüber die extreme Hitze, nachts ist es extrem kalt. In Kombination mit sehr viel Wasser. Man glaubt gar nicht, wie viel Wasser da in der Wüste vorhanden ist, zumindest dort. Und es geht einfach darum, möglichst viele Kilometer zu laufen. Wenn man gewinnen will, dann muss man sehr, sehr viele Kilometer laufen und mit diesen Situationen einfach zurechtkommen. Und das ist das, was einen irgendwann an einen Punkt führt, wo der Körper sagt, er will nicht mehr, der Kopf sagt, ich habe auch keine Lust mehr. Und warum tust du das überhaupt? Und das finde ich unglaublich einen spannenden Moment, zu sehen, wie reagiert man selbst in so einer Situation. Und das ist gar nicht so gut planbar. Ne? Ich bin jemand, der sich immer sehr anständig und strukturiert auf die Dinge vorbereitet. Aber es passieren dann doch immer wieder Dinge, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann. Und das finde ich genau das Spannende bei solchen Wettkämpfen.
Also wie zum Beispiel, magst du uns ein Beispiel geben?
Ja, ich hatte 2017, wo ich dann auch meinen größten Erfolg hatte, lustigerweise oder interessanterweise dann wieder. Ich hatte eine etwas holprige Vorbereitung. Ich bin ja auch Vater von 2 Kindern, die waren ja 3 Jahre alt. Man muss immer schauen, das muss ja auch alles irgendwo zusammenpassen. Ich verdiene damit nicht mein Geld. Das muss ich auch mal sagen.
Genau. Ja.
Und dann 20 Trainingsstunden in der Woche irgendwo unterzubringen, ohne dass das dem Familiäre leidet und auch der Beruf drunter leidet, ist nicht immer so einfach. Und ich habe es dann irgendwie hinbekommen, in Kombination, meine Kids sind gerade in den Kindergarten gekommen, dass ich mit ihnen immer spazieren gegangen bin und sie dann geschlafen haben. Und ich bin einfach 1,5 bis 2 Stunden laufen gegangen mit dem Kinderwagen. Die Familie war glücklich, meine Frau war glücklich, die Kids waren glücklich.
Ich genau, auch. Ja.
Und irgendwann hatte ich mir einen Fersensporn erlaufen. Das war meine erste Verletzung. Und ich habe dann alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, zu schauen, wie kriege ich das Ding los, weil ich wollte auf jeden Fall starten. Das war für mich das persönliche Finale im Hindernislaufen. Und habe dann tatsächlich eine Klinik in Freiburg gefunden. Ich habe mir Botox spritzen lassen in die Ferse.
Okay.
Das den Nerv oder die Sehne entspannt, sodass sich das dann zumindest so einigermaßen reguliert hat. Und vor Ort war dann das Problem, ich hatte keinen guten Tag. Also ich war sehr, im Grunde war ich gut vorbereitet, aber ich hatte an diesem Tag, wie es manchmal halt so ist, keinen guten Tag.
Ja.
Und das ist natürlich bei so einer Geschichte 24 Stunden, wenn du auf einmal dein Kopf sich anschellt und du denkst, du hast keinen guten Tag, ne, dann kann sich das ganz schnell in die Richtung auch entwickeln. Ich bin mit einem Partner zusammengelaufen, wir haben das zusammen gemacht, im Zweier gespannt. Und ich habe das relativ schnell gemerkt, weil mein Körper hat sich gegen Essen gewehrt, also gegen irgendeine Form von Nahrungsaufnahme.
Ja.
Das habe ich schon nach 3-4 Stunden gemerkt, dass ich gemerkt habe, ich kann im Grunde nichts essen, weil mein Körper es nicht will. Ich habe es versucht, es erstmal so irgendwie abzutun, zu sagen, pass auf, nächste Runde kannst du was essen, du kriegst es schon irgendwie hin. Aber im Hinterkopf war mir auch klar, wenn du das jetzt nochmal eine Stunde nicht machst, dann wird all das, was du dir da in der Vorbereitung gesetzt hast, einfach mal kaputt gehen, weil wenn du nichts isst, ist die Energie weg. Punkt. So einfach ist es.
Und absolut, ja.
Das hat natürlich ziemlich, das hat mich echt Nerven gekostet. Und nach 6 Stunden habe ich dann auch zu meinem Teamkameraden gesagt, der heißt Felix, ich sage, Felix, pass auf, wir sind hier zu zweit angetreten, um das zusammen zu machen, aber es sieht so aus, ich komme heute nicht in den Wettkampf, ich kann nicht essen, ich schaff's einfach nicht, es tut mir wirklich leid, mach du deinen Wettkampf. Also,
okay.
Und dann hat er genau das gemacht, wofür ich eigentlich immer stehe oder auch für meine Sportskameraden. Er hat mir tatsächlich eine Ohrfeige gegeben, aber eine ordentliche.
Wirklich?
Ja, er hat mir richtig eine geklatscht.
Eine echte Ohrfeige, ja?
Aber eine richtige, ja.
Er und
hat
dann?
Hat mir eine geklatscht und hat gesagt, Markus, überleg mal, was du hier alles investiert hast, was du in Kauf genommen hast, wie viele Stunden du dafür trainiert hast. Du bist jetzt hier in der Wüste, das ist ein Privileg, das sehe ich auch so, ne? Das kostet viel Geld. Wir haben Sponsoren dafür gefunden, wir stehen da in der Verantwortung.
Du ja, absolut. Ja.
Wenn du aufhörst, höre ich auch auf.
Und dann musstest du, und dann hat er dich quasi gezwungen, weiterzumachen, richtig?
Ja,
dann
habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja? Ich meine, da sage ich, er hat recht, ne? Was soll das? Ich meine, ich kann noch laufen, meine zwei Füße bewegen sich noch, ich bin noch eigentlich einigermaßen frisch, was soll das jetzt? Lauf halt so lang weiter, wie es geht. Und dann habe ich angefangen, mir eine Strategie zu überlegen. Ich habe einfach zwei KitKat genommen, so das war der Anfang, habe es in meinen Mundwinkel geschoben am Block und mit einem Schluck Wasser am Block runtergeschluckt. Und da dachte ich, okay, das geht, machen wir weiter so. Das habe ich dann auch 12 Stunden tatsächlich so durchgezogen. Ich habe jede Runde einfach KitKat, Twix, alles, was ich gefunden habe, am Block einfach versucht runterzuschlucken. Hat funktioniert.
Wahnsinn.
Ja, also man hat dann immer wieder so seine Tiefpunkte, aber das fand ich einen super Moment, einfach zu sehen, dass wenn man es wirklich will oder auch sich zusammenreißt, es gibt eine Möglichkeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es war zwar jetzt, ich sag mal, aus gesundheitlicher Sicht oder auch für meinen Magen nicht das Beste, aber für den Kopf wäre unglaublich, weil wir haben am Ende ja auch noch gewonnen. Also es
ach so, war, sogar? Also dann wurdet ihr trotz deiner Verfassung doch noch so gut, dass ihr weitermachen konntet bis und dann noch besser wart als der Rest?
Ja, also ich muss dazu sagen, wir hatten am Anfang auch gut losgelegt. Dann war nach 6 Stunden der Moment eben, wo ich das mit meinem Trainingskameraden gesprochen hatte und mit den Tricks angefangen hatte. Da habe ich mich wirklich gefangen. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, er hat ja recht, versuch deinen Kopf wieder auszuschalten, nicht zu viel nachzudenken. Und es funktioniert. Das habe ich mir dann natürlich auch immer wieder eingeredet. Ja, es ist ein Weg, um an Energie zu kommen. Und es hat auch funktioniert. Nach 12-13 Stunden Laufen haben wir das erste Mal auf die Ergebnisliste geguckt, wo stehen wir überhaupt. Das war unser Ziel,
vorher
zu gucken.
Gut,
und dann haben wir festgestellt, wir stehen auf Platz 3. Und da war klar, dass wir eine Chance haben, aufs Podest zu kommen.
Wow, cool.
Und wir wussten, dass der Abstand zu Team 2 ungefähr eine halbe Stunde war, was jetzt innerhalb von, sagen wir mal, 25 Stunden nicht so viel ist.
Nee.
Da kann viel passieren. Und ich weiß noch ganz genau, nach 16 Stunden war es, da hat man auch wieder so einen Tiefpunkt. Man hat immer Tiefpunkte, das ist einfach so. Das größte Problem dort ist, dass man immer friert. Sobald die Sonne weggeht,
in der
man immer stehen, ja, man
friert. Ihr wart in Nevada, in Amerika, in der Wüste, oder wo wart ihr?
Im November, genau.
Ja. Oh, sehr kalt, ja.
Da wird es halt mal 5-6 Grad kalt, was jetzt sich nicht so kalt anhört, aber wenn es halt tagsüber 32-33 hatte und man ausgelaugt ist vom Laufen, das fängt halt nach 5-6 Stunden an und wie gesagt, wir sind dann 12 Stunden gelaufen, dann zieht man sich einen Neoprenanzug an. Das hilft am Anfang sehr, dann ist eine Zeit lang wieder zu warm, aber auch da kommt der Anpassungsprozess. Und dann friert man einfach 10-12 Stunden, man friert die ganze Zeit. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass man immer irgendwie denkt, was kann ich denn tun, dass mir wieder warm wird, was einen auch wieder ein bisschen ablenkt von dem Laufen her. Aber das ist die größte Beschäftigung, sich immer zu überlegen, was kann ich noch tun, dass mir wieder warm wird. Und nach 16 Stunden haben wir am Horizont, das ist alles dunkel dort gewesen, zwar ausgeleuchtet, aber es war schon sehr dunkel, und da lief eine rote Hose an einer erleuchteten Stelle vorbei. Und das waren die führenden Amerikaner, die waren sehr auffällig. Und das hat dann so einen richtigen Energieboost gegeben.
Weil wir wussten, ja,
wenn wir die überholen, dann sind wir die Führenden. Dann war es
wie cool. Ja, ah, das ist alles spannend, was du sagst, weil du hast da ja ganz viele Situationen gehabt, wo es irgendwie nicht weitergeht, und dann durch die Keksriegel im Mund, die du eigentlich gar nicht geplant hattest, musstest du ja kreativ werden, um dich so zu pimpen, dass du weitermachen kannst. Also in der Not irgendwo kreativ werden, finde ich total spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, dass du durch deinen Kollegen, der dir eine Ohrfeige gegeben hat, quasi von extern, von außen, ja, dich neu hast ausrichten lassen. Weil er hätte auch sagen können, ja gut, geh nach Hause, ich mache weiter. Werde ich eben alleinig der Gewinner. Hätte er auch machen können.
Ne? Hätte er machen können, und das hast du schon richtig angesprochen. Das haben wir ja, die intrinsische und die exzentrische Motivation.
Ja.
Bei ihm war es eben so, ich bin ja auch jemand, der immer sagt, ey, es ist so wichtig, ein Umfeld zu haben oder sich ein Umfeld zu schaffen.
Absolut, ja.
Egal, was man macht, aber dass man ein Umfeld hat, das ihn in einer Form unterstützt und einem dann hilft, wenn man in so eine Situation kommt. Und das hatte ich mit meinem Trainingskameraden. Das war für mich auch eben so ein Moment, wo ich gedacht habe, klar, das mache ich sehr oft für andere. Und in dem Moment, ich kann dir jetzt im Nachgang gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür für diese Ohrfeige war.
Absolut. Ja, ich glaube das. Da hat er dir ja wahrscheinlich, er hat dich quasi nur gespiegelt. Er hat nur das gemacht, was du sonst auch gemacht hättest.
Also, richtig, genau. Also er hat das einfach aufgenommen. Wir kennen uns auch schon sehr lange, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Wettkämpfe zusammen bestritten. Er ist auch Kampfsportler. Das eint einen dann auch irgendwo und hat das Herz am rechten Fleck. Das finde ich auch immer wichtig. Und ja, das hat mir eben den Kick Motivation wieder gegeben, den ich gebraucht habe in dieser Situation.
Total gut, total gut. Also wirklich Hut ab. Super coole Story. Also du hast ja nun, also neben dem Sport, auch unzählige Filme, Serien gemacht. Was steht denn aktuell bei dir jetzt an in der kommenden Zeit, wenn du darüber reden darfst?
Ja, darf ich. Also drehtechnisch, muss ich sagen, hat Corona gewütet, auch bei mir.
Ja, klar.
Da ist jetzt tatsächlich nicht viel offen. Ich habe ein Werbeprojekt, da muss man mal schauen, was da rauskommt. Dadurch, dass ich schon sehr früh mir ein zweites Standbein aufgebaut habe, habe ich immer ein bisschen was zu tun. Ich habe ja noch eine Veranstaltungsfirma, die Getting Tough GmbH. Wir veranstalten Hindernisläufe, was natürlich aktuell auch
ja
nicht die einfachste Aufgabe ist. Aber da steht Anfang des Jahres immer sehr viel an, weil wir die Planungen zurechtlegen müssen für das Jahr. Hindernisplanung, Ablaufplan. Hygienekonzept ist jetzt auch schon wieder bei uns auf dem Tisch. Ne? Wir müssen ja gucken, reagieren können auf das, was da so kommt. Zum Glück erst im August. Und ich habe letztes Jahr im März angefangen, im ersten Lockdown ein Herzensprojekt angefangen, ein Buch zu schreiben.
Super, cool.
Über Fitness, Fitness ja. U35, ja, was ja immer ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Jetzt ist es mittlerweile ein Buch, wo ich sagen kann, alle Fitnessinteressierte könnten da was rausziehen. Jetzt bin ich gerade quasi in der Überarbeitung.
Also es ist noch nicht abgegeben und es gibt noch keinen genauen Termin.
Da würde ich jetzt nicht, darf da nicht zu viel verraten, okay. Sagen wir mal so. Ich habe zumindest zwei Verlage, die
mit denen ich hervorragend.
Kann.
Genau. Oh, okay, ja, super. Apropos Hindernis, das finde ich natürlich spannend, also auch im übertragenen Sinne. Also gut, Hindernislauf passt ja, oder Veranstalter von Hindernisläufen passt ja total zu dir, wenn du das auch schon immer gemacht hast. Aber wie siehst du denn das Wort Hindernis? Ich weiß ja nicht, ob du auch Tony Robbins kennst aus USA. Der sagt ja, Hindernisse sind, also jetzt keine echten Hindernisse auf dem Sportparcours, sondern im wirklichen Leben, gedankliche Hindernisse oder schwierige Situationen sind ja Geschenke für uns. Wie siehst du das? Kannst du das bestätigen? Also der sagt ja, jede Art von Problem und von Hindernis lässt uns wachsen, wenn wir damit umgehen und wenn wir es nicht ignorieren. Gut, kannst es auch ignorieren oder irgendwie ja die nicht an dich ranlassen, aber damit kommst du eben nicht weiter.
kann ich, würde ich so komplett unterschreiben, weil was macht er denn? Er gibt ja eine positive, er versucht das, was wir im ersten Moment vielleicht als negatives Beispiel sehen oder als negative Sache, versucht er als positive umzuwandeln. Ja. Und wenn man das macht, setzt man ja direkt was in Gang. Deswegen kann ich das auch so bestätigen. Letztendlich ist es so, hat man ein Hindernis überwunden, dann passiert auch genau Folgendes. Man ist voller Euphorie, man weiß, man hat das Hindernis hinter sich gebracht, man war in der Lage, darüber hinwegzukommen oder das Ganze ins Positive zu entwickeln. Das setzt ja irgendwas in einem frei. Ne? Man wird selbstbewusster, man sieht, man kann Dinge regeln, man kann ins Tun kommen, was ja das Allerwichtigste ist. Und von daher sehe ich das absolut genauso. Und das ist auch, finde ich, immer wieder eine gute Parallele eben zum Sport oder zum
Voll, ja.
Hindernisse sind da, dass man sie überwindet.
Eben, und irgendwann sind die Hindernisse vielleicht noch da, aber du hast eine Routine, wie du sie tatsächlich überwindest oder ausschaltest oder was auch immer.
Ist ja auch immer eine Ansichtssache vom Leben. Ne? Wenn man alles ganz geradlinig laufen würde, wo wäre da der Fun-Faktor? Ne? Wenn
man sagt, ja, langweilig.
Ja, klar wünscht man sich das manchmal. Was soll ich sagen? Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass es mehr Zusagen gibt für Jobs.
Ja.
Alles andere wäre ja gelogen, wenn das nicht so wäre. Aber ich kann das akzeptieren und umso mehr hänge ich mich rein beim nächsten Mal und kann Entscheidungen akzeptieren und freue mich dann umso mehr, wenn es dann wieder klappt.
Super cool. Lass uns nochmal zurückschauen auf deine Arbeit vor der Kamera. Weil die Frage, die will an sich jeder irgendwie immer hören und viele Schauspieler berichten davon, andere wiederum nicht. Gab es irgendwo einen super besonderen Moment hinter der Kamera, also vor der Kamera oder auch bei einem Drehtag, den du nie vergessen wirst, wo du sagst, hey, da ist was passiert, was in die oder in die Richtung ging, was ich gerne mit den Zuhörern teilen möchte?
Da gab es, ich sag mal, 2, 3 Momente, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Der eine war auf jeden Fall in Mumbai, in Hyderabad,
ja,
beim Film. Ich hatte 3 oder 4 Tage gar nicht mit dem Hauptdarsteller, also ich muss dazu sagen, ich habe den Gegenpart vom Hauptdarsteller gespielt, ich war der Bösewicht im Film.
Ja.
Und wir haben zusammen mit den Stuntleuten 3 oder 4 Tage nonstop eine Kampfszene einstudiert. Und ich habe mich immer gefragt, wann kommt denn der Hauptdarsteller? Wann kommt denn der Hauptdarsteller? Ich gehe mal davon aus, dass der das auch können muss, weil letztendlich war es nur eine Szene zwischen ihm und mir. So eine Art
Endkampf. Okay. Ja.
Und wir hatten einen wirklich klasse Stunt-Coordinator zusätzlich noch, der sich nur um die Fights gekümmert hatte, aus Deutschland, der Tolga. Der macht wirklich nur geile Projekte überall auf der Welt und mit ihm hatte ich trainiert. Er bekam da nur ein breites Grinsen ins Gesicht und meinte dann zu mir, pass auf, Markus, der indische Superstar, er muss nicht trainieren, er kann.
Okay.
Ja, er kommt halt, wenn er es für nötig hält, zu kommen. Und da dachte ich mir schon, okay, ich bin sehr gespannt, was passieren wird am Drehtag. Und es war wirklich eine komplexe Kampfszene. Ich bin selber Kampfsportler. Ich weiß, was es bedeutet, so ein Ding einzustudieren, was mal über 1 Minute geht. Das mag jetzt nicht viel klingen, aber 1 Minute choreografiert ist vor der lang. Kamera.
Klar.
Es ist ewig.
Ja.
Ewig.
Da drehst du ja ganze Stunden dran an dieser Minute.
Ja.
Wenn ich
das
noch
waren 3 Tage eingesetzt.
Oder so, ja.
Und dann kam eben dieser Tag, wo diese Szene angesetzt war. Und wir fangen das Drehen an. Der indische Schauspieler bekommt die Szene nochmal gezeigt und erklärt. Es gab ja so ein Demoband. Und dann sagt er, okay, machen wir. Und dann haben wir angefangen. Und natürlich hat überhaupt nichts funktioniert. Überhaupt nichts. Es hat nicht geklappt. Dann hat man versucht, das mit seinem Double zu machen. Hat überhaupt nicht geklappt. Wir haben tatsächlich, ich sag mal, 12 oder 13 Stunden da in der Sonne gehangen, in Hyderabad, 33, 34 Grad und das ganze Spiel im Winter. Wir hatten einen 20, 25 Meter Berg aus Plastik gebaut und das Ganze in eine riesen Bluebox eingepackt und wir waren in unseren Wintermänteln eingepackt, so geschwitzt, also ich habe geschwitzt wie, ich konnte mir bis am Ende nicht erklären, ob das nachher funktioniert, ne, weil wir ja im Schnee sind.
Ja.
Hat funktioniert, aber wir haben den ganzen Tag gedreht. Am Ende habe ich schon gemerkt, alle sind tierisch nervös. Wir haben nichts im Kasten gehabt. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Am Abend gab es den großen Krisenstab. Und es wurde einfach mal alles, was wir getan haben, in die Tonne gekloppt. Tolga, der Produzent und der Regisseur haben sich nochmal hingesetzt und die ganze Szene umgemodelt. Und ich dachte mir dann nur, okay, also das kann ja überhaupt nichts mehr werden. Also das wird eine Katastrophe. Und dann haben wir uns am nächsten Tag vor die Kamera gestellt und jetzt haben wir so ein High-Noon-Ding daraus gemacht. Ja. Und es war unglaublich, was der Darsteller dann aus dieser Situation gemacht hat. Ne? Also wo ich einmal erstmal gedacht habe, ich habe nie mehr so viel Respekt vor ihm, weil er einfach seine Arbeit nicht ernst genommen hat. Mhm. Dann hat er es geschafft, was ich einfach nicht mehr für möglich gehalten habe, aus dieser Situation was Großartiges zu machen. Und ich dann auch in diesen 12 Stunden, die wir da standen, ich war so fertig am Abend und ich war so, das Gefühl in der Rolle zu sein und mit ihm zu spielen, das war einfach ein richtig toller, magischer Moment für mich, den ich auch da oben abgespeichert habe. Aus so einer Situation und sowas draus zu machen, war ein toller Moment, auch wenn die Gegebenheiten natürlich erstmal nicht so geil waren.
Ah, super spannend, ja, was man so alles erlebt, nicht? Gerade wenn da irgendwie ein Superstar kommt und ja, aber meistens ist es ja so, dass die dann schon funktionieren. Also habe ich jedenfalls erlebt, aber es ist ja auch komplett normal, dass nicht jeder funktioniert, als wenn er eine Maschine wäre, ist ja völlig klar, ne?
Ja. Wobei man einfach sagen muss, die Arbeitseinstellung war, ich sag mal, für so einen Film, ja, das ist, da stehen ja, ich sag mal, hunderte von Menschen sind damit dran beteiligt, ne? Und dann ist es, finde ich, eigentlich schade, wenn man dann so eine Arbeitseinstellung mit ans Set bringt. Aber gut, er hat sich den Ruf erarbeitet. Er war auch der Produzent mit und von daher ist es ja dann sein Baby gewesen.
Ist ja definitiv dann seine Verantwortung, auf jeden Fall. Ja, super. Vielen Dank für diese ganzen Informationen, ja?
Eine Sache vielleicht noch, was ich auch sehr lustig finde, auch für mich, es war ein Casting, das ich für mich in Erinnerung habe. Und manche mögen drüber schmunzeln, aber es war ein Casting für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Ja.
2017, Ende des Jahres. Und wir haben unser Hauptrennen, also ich bin ja Organisator von Hindernisläufen, wir haben unser Hauptrennen im Dezember. Mhm. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber diese Aufbauphase, wo wir diese Hindernisse aufbauen und diese letzten 2 Wochen vor dem Rennen, die sind für den Veranstalter und für uns echt mörderisch. Also da ist jeder Hindernislauf Pillepalle dagegen, weil man mit so viel zu tun hat und man muss sich um so viel kümmern, weil wir sind auch ein kleines Team, dass ich am Ende dieser 2 Wochen echt immer ziemlich kaputt bin und ausgemergelt bin. Und dieses Casting, diese Endrunde war genau ein Tag nach diesem Wettkampf.
Okay.
Und ich habe es irgendwie geschafft, dass ich da nach Berlin gefahren bin. Also ich habe mich dann nach den Aufbauarbeiten noch schnell ins Auto gesetzt, bin nach Berlin geeiert. Ich war in der Endauswahl für eine Hauptrolle und dachte mir nur, oh Scheiße, jetzt hast du die ganze alles, was du dafür getan hast, dass du endlich mal da bist für eine Endauswahl und jetzt hast du es dir verbaut, weil du 2 Wochen lang eben mit einem anderen Unternehmen unterwegs warst.
Klar, du bist jetzt kaputt.
Siehst auch noch aus, wie man eben aussieht. Bin da hingekommen und hatte gefühlt das beste Casting ever.
Wirklich?
Ja. Ich bin auch, habe meine Agentin angerufen, habe gesagt, du, pass auf, Doris, also wenn das nicht klappt, dann kann ich den Beruf an den Nagel hängen, weil
es
war für meine Begriffe, auch wenn es eine Daily war oder eine tägliche Serie, es war für mich das beste Casting, was ich bisher gemacht habe in meiner Karriere. Und ich hab dann kurz drauf die Absage bekommen für die Rolle.
Okay.
Was mich auch echt hart getroffen hat, weil ich ja gesagt habe, ich hänge den Job an den Nagel.
Hast du aber nicht gemacht.
Nein, zum Glück. Ne? Ich liebe den zu sehr. Mit der Ansage aber dann, weil man bekommt ja oft einfach nur zu sagen, ey, tut uns leid, hat leider diesmal nicht geklappt, hat uns gut gefallen, wir melden uns. So in der Art.
Genau.
Das ist Standard, verstehe ich auch, weil es einfach auch schwierig, jedem immer genau zu erklären, woran es denn lag. Und oft sind es ja einfach nur Typfragen. Und in dem Fall habe ich aber von der Produzentin noch eine sehr, sehr nette E-Mail bekommen, kurz darauf. Und dann wurde mir einfach nochmal erklärt, ja, also na, es war so eine 50-50-Entscheidung. Eine Typfrage, aber wenn was passt, melden wir uns. Damit konnte ich leben, dachte mir aber auch, diesen Satz, wir melden uns, kannst du in die Tonne kloppen, weil das machen
wir. Haben wir schon oft gehört, ne? Kennt man irgendwoher.
Aber es hat keine 3 Wochen gedauert, dann kam eine Anfrage von GZSZ und ich habe eine echt tolle Rolle bekommen, die zwar nicht in dem Hauptcast war, aber ich hatte 4 wunderbare Monate dann in Berlin 2018 mit einer wirklich tollen Rolle und das fand ich richtig schön, ja.
Ja, siehst du, deswegen, da sollte man auch immer positiv bleiben. Auch wenn genau dieser Satz kommt, wir melden uns. Von daher total, total schön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind auch schon fast am Ende von unserem Interview angelangt. Und vielen Dank erstmal für deine Zeit. Und hast du irgendeine Message, die du unseren Zuhörern geben möchtest oder noch irgendein Learning? Ich meine, du hast ja nun schon viel, viel erzählt und ich fand das auch sehr interessant, dass du sagtest, man muss auf sein Umfeld schauen, wo du deinen Kollegen betrachtet hattest. Denn ich finde ja immer, Idealmenschen, so nenne ich die immer, sind super wichtig. Denn wenn du die nicht hast, dann ja, stimmt irgendwas nicht in deinem System. Und nicht nur Idealkunden oder Idealarbeitgeber, es müssen auch Idealmenschen in deinem privaten Umfeld sein, die dich irgendwie inspirieren und nach vorne bringen. Und ja, oder wie gesagt, dein Partner, der dir dann eine Ohrfeige verpasst hat, einfach, das war in dem Moment total ideal, denke ich. Ne? Aber hast du irgendwie noch eine Message, wo du sagst, hey, das würde ich gerne noch sagen oder das habe ich gelernt in meiner Schauspielarbeit vielleicht? Gibt es noch irgendetwas abschließend?
Also wenn man gerade bei diesem Thema sind, auch mit Umfeld, ich glaube, es ist extrem wichtig, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man eigentlich möchte. Und das ist eine Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo viele in Kurzarbeit sind oder auch viele einfach Arbeitsverbot haben und können nicht arbeiten gehen, diese Zeit zu nutzen, um darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Also was ist mein Ziel? Das muss ja nicht gleich die Welt ein Ziel sein, dass man die Welt verändert, aber was habe ich mir so immer aufgeschoben? In meinem Hinterkopf gibt es vielleicht eine Reise, gibt es einen Wettkampf, gibt es irgendwas Berufliches oder ein Hobby, was ich mich nicht getraut habe, bisher anzufangen, dann das mal aufzuschreiben und dann zu überlegen, warum habe ich es nicht gemacht? Also was hindert mich daran, das, was ich wirklich will, zu tun? Und ich finde, das ist jetzt aktuell die beste Zeit, genau sowas zu tun und ein Erfolgsjournal zu schreiben. So banal das klingt.
Ja.
Das hilft einem, das hilft auch mir. Das habe ich irgendwann mal angefangen. Ich dachte auch immer, alles Kindergarten braucht man nicht. Wer braucht schon ein Tagebuch? Ich spreche jetzt nicht von dem Tagebuch, dass man jetzt reinschreibt, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, die Blumen gegossen habe, genau. Sondern
ja.
Das, was man denkt, was man möchte, man kann es ja oft nicht direkt formulieren, aber je öfter ich was aufschreibe, was mir durch den Kopf geht, irgendwann hast du es.
Und ja, da du gravierst es sozusagen selbst in dein Unterbewusstsein rein. Und irgendwann kommt es dann oder ja, die Möglichkeiten sind viel einfacher, gewisse Dinge umzusetzen zu einem späteren Zeitpunkt.
Genau.
Super schön, ja.
Ja. Und das Wichtige ist natürlich, du bist dein Umfeld, es hilft dir nichts, wenn du Träume hast und Ziele hast und alle sagen immer um dich herum, nee Markus, lass das mal, nee warum. Und da sind ja immer Menschen, die selber keine Ziele haben oder sich nichts trauen. Man soll sich jetzt nicht gleich von seinem Freundeskreis verabschieden oder von seinen Familienmitgliedern, aber es hilft einem schon, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken oder aber, die schon genau das erreicht haben, was man selber erreichen möchte. Ne?
Absolut. Ja, das waren sehr schöne Worte jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, dann, ich freue mich schon auf dein Buch. Da bin ich sehr gespannt, werde da mal reinschauen. Und ja, ich drücke die Daumen, dass bald die Hindernisläufe wieder stattfinden. Das ist ja draußen, das sollte ja schneller gehen als kleinere Clubkonzerte oder irgendetwas dergleichen. Also ich drücke die Daumen.
Danke dir, Sören. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank. Tschüss, Markus.
Ciao. Ciao.
Das war der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf sörenjansen.com.